Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wenn zwei Menschen heiraten, ist das ja immer eine bewegende Angelegenheit, oder? Also sind immer auch starke Emotionen im Spiel und insbesondere von Seiten der Eltern, der Brauteltern, hohe Erwartungen. Also sie hoffen, dass die Liebe der beiden wirklich auch ein Leben lang hält, also entsprechend des Trauversprechens, bis der Tod euch scheidet, dass die Liebe tiefer wird, vielleicht auch beständiger, dass die nicht so sehr von den Launen beider bestimmt wird, sondern davon, dass sie gemeinsam unterwegs sind und sich gegenseitig wohltun wollen. So ist das mit den Erwartungen. Und diese Erwartungen, die werden in manchen Fällen erfüllt, aber wir wissen, was jetzt Ehen angeht, jede zweite Ehe wird geschieden. Gleichzeitig sage ich, wenn zwei Menschen aus Liebe zueinander heiraten, gehört das mit zum Größten, so wie die Liebe ja insgesamt eigentlich das Größte ist, was wir uns gegenseitig schenken und auch erleben und genießen können. Paulus hat das ja mal sehr treffend ausgedrückt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte. Hast du schon mal drüber nachgedacht, warum du bestimmte Menschen lieb hast? Also zum Beispiel deine Eltern oder deine Kinder, dein Ehepartner, Freunde. Eine Frau fragte ihren Mann nach über 20 Ehejahren, sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Das fand sie fragwürdig. Und er darauf wie aus der Pistole geschossen, ja natürlich. Und darauf sie, kannst du das noch ein bisschen erläutern? Ja klar, du siehst gut aus, du kleidest dich geschmackvoll, du kannst gut kochen. Und darauf sie wieder, und sonst noch was? Wir gehen ja, wenn wir von Liebe sprechen, oftmals von dem aus, was wir an dem anderen mögen, was wir gut finden, was uns gefällt. Also zum Beispiel sein Aussehen oder bestimmte Fähigkeiten oder Wesenszüge, bevor es um das Eigentliche, um das Wesentliche geht, darum, was Liebe im Kern ausmacht. Ich konnte es mir bei diesem Thema nicht verkneifen, mal bei Wikipedia nachzuschlagen. Machen viele ja nicht mehr, ist old school, weiß ich. Aber da steht Folgendes und ich fand das sehr zutreffend. Liebe ist ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Liebe kann unabhängig davon empfunden werden, ob sie erwidert wird oder nicht. Also nicht, ich liebe dich, weil du so und so, so bist, sondern weil ich dich einfach so annehmen kann, wie ich dich erlebe oder wie du bist. Und genau das wird uns eben auch von der Liebe Gottes bezeugt, von der Liebe Gottes zu seinem Volk Israel und auch zu uns. Und ich möchte dazu einen Bibeltext aus dem Alten Testament vorlesen, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7. Da sagt Mose zum Volk, denn ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker, denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgebracht. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten erlöst. So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Die ihn aber verachten, bestraft er mit dem Tod. Er zögert nicht, sondern gibt ihnen gleich, was sie verdienen. Darum lebt nach den Weisungen, Ordnungen und Geboten, die ich euch heute gebe. Wenn ihr sie befolgt, wird auch der Herr sich an seinen Bund mit euch halten. Ihr werdet weiter seine Güte erfahren, wie er es euren Vorfahren zugesagt hat. Mose erinnert hier das Volk daran, Gott hat dich, Israel, hat euch Israeliten gewählt. Und seine Wahl, die reicht ja sehr weit zurück bis zu den Erzvätern. Gottes Wahl fiel seinerzeit auf Abraham. Dem sagte er, geh ins Land Kanaan. Außerdem hatte er mit ihm einen Vertrag geschlossen. Und in dem Vertrag hieß es, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Und diesen Vertrag hat Gott von Generation zu Generation fortgeschrieben. Und wenn man so will, ist das, was er dann eben auch dem Mose aufträgt, nämlich sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei ins verheißene Land zu führen, eine Erneuerung, Bekräftigung, Bestärkung, wie immer man das sagen will. Und am Sinai gab Gott ja seinem Volk bestimmte Gesetze, man kann sagen, einen rechtlichen Rahmen. Auf Stein geschrieben, da waren die 10 Gebote zu finden. Da waren aber auch wesentliche Gebote zu finden, die das Verhältnis des Volkes zu seinem Gott und das zwischenmenschliche Miteinander des Volkes geregelt haben. Das kann man nachlesen in 2. Mose 19 bis 24. Und der Predigttext, der liegt nun zeitlich gegen Ende der Wüstenwanderung, also kurz bevor das Volk das verheißene Land eingenommen hat. Inzwischen war eine neue Generation herangewachsen, die kannte weder den ägyptischen Götzenkult, noch hatten die unter der ägyptischen Sklaverei gelitten, noch waren die irgendwie an der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten beteiligt gewesen. Und vor diesem Hintergrund war es nur sinnvoll, wenn nicht sogar geboten, dass Gott sein Volk noch einmal erinnerte und es aufforderte, seiner Wahl entsprechend zu leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich immer mal wieder oder habe mich öfter auch gefragt, warum hat Gott ausgerechnet dieses mickrige Volk Israel gewählt? Warum nicht die Babylonier mit ihrer Hochkultur, ihrer Keilschrift zum Beispiel, ihren astronomischen Kenntnissen oder die Ägypter mit ihrer Riesenarchitektur? Also ich finde, die Pyramiden sind doch allemal faszinierender als die Zelte, in denen Israel während der Wüstenwanderung kampiert hat. Und dann kam noch dazu, die Beziehung Israels zu seinem Gott war überaus wetterwendig. Das war ein Hin und Her, das war ein Auf und Ab. Mal waren die Israeliten ganz nah an Gott dran und sagten, wir haben einen starken Gott, auf den können wir uns verlassen. Und dann traten Situationen ein, in denen von diesem Gottvertrauen null, aber auch gar nichts mehr vorzufinden war. Da haderten sie mit Gott, da wendeten sie sich anderen Göttern zu, da versuchten sie, ihre eigenen Lösungen zu finden und so weiter und so weiter. Und sie haben natürlich immer auch geschielt, wie leben denn die anderen Völker? Wie sind denn deren Götter? Und die leben doch viel besser als wir. Und die leben doch auch viel sicherer als wir hier auf unserer Wanderung. Und die Spitze war dann, als Mose sich am Fuße des Sinai von ihnen für einige Zeit verabschiedete, auf den Berg ging, um dort eben die Gesetzestafeln zu empfangen. Und den Israeliten wurde es zu lang. Die waren jetzt führerlos. Die hatten keine Mitte mehr. Und was machten sie? Sie schmissen ihr Gold zusammen, schmolzen es ein und gossen sich ein goldenes Kalb als Götzen, um den sie dann herumtanzten. Da hatten sie wieder ihre Mitte. Und auch mit dem Gehorsam gegenüber ihren Führern war das so eine Sache. Mal konnten sie Mose und Josua gut folgen und mal haben sie gemeckert, weil die Dinge nicht so liefen, wie sie wollten. Und, das hätten wir auch, sie hatten schlicht und einfach Angst vor dem, was folgen könnte. Vielen Dank, Inga. Danke dir. Sie wussten nichts, werden wir dem gewachsen sein? Wird das wirklich so klappen, wie Gott es angekündigt hat? Und wenn ich mir das so angucke, finde ich also Parallelen zu unserem eigenen Leben, zu meinem Leben mit Gott, zu meiner Beziehung zu ihm. Es gibt Phasen in meinem Leben, da lebe ich im Frieden mit ihm. Da kann ich sagen, du bist mein Herr, ich vertraue dir. Und dann gibt es wieder die Momente und Phasen, wo meine Glaubensbasis zerfasert, irgendwie wegschwimmt, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Nichts mehr da anscheinend. Also mal verlasse ich mich auf ihn und mal mache ich mein eigenes Ding. Und wenn ich mein eigenes Ding mache, dann muss ich ja auch meine eigene Mitte und meine eigenen Sicherheiten kreieren. Also zum Beispiel, das so weit verbreitet in der heutigen Zeit, ein guter Kontostand oder eine große Lebensversicherung oder ein sicherer Arbeitsplatz. Das scheinen Sicherheiten zu sein, die allemal mehr tragen als der Glaube an den lebendigen Gott. Und trotz allem, trotz unserer Wetterwendigkeit, bleibt und blieb Gott treu, auch dem Volk Israel, denn er hatte sein Herz an dieses kleine, unbedeutende Volk gehängt. Und er erklärt ihm, das hat Gott nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher werdet als die anderen Völker, denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. Plausibel, ihr Lieben, ist das überhaupt nicht. So wie wenn zwei Menschen sich begegnen, sich ineinander verlieben, daraus Liebe wird und sie entscheiden, ihren Weg auf Dauer gemeinsam fortzusetzen. Und die Umgebung sagt, warum ausgerechnet die zwei? Die passen doch eigentlich gar nicht zusammen. Und sie selber fragen sich manchmal auch, wie sind wir eigentlich damals zusammengekommen? Aber sie haben im Laufe ihres gemeinsamen Weges erlebt, ja, wir sind zusammengeleimt, wir sind einzig geworden füreinander. Und darum ist das, was wir miteinander erleben, tragfähig. Es ist Liebe. Gott erklärt dem Volk Israel seine Liebe. Und dabei sagt er nicht, ich liebe dich, weil du so schön bist, so groß, so tüchtig, so treu oder was auch immer bist. Ich liebe dich, weil ich Abraham, Isaak und Jakob vor vielen Jahren versprochen habe, ihr Gott zu sein und zu bleiben. Etliche hundert Jahre später hat Gott durch den Propheten Jeremia ausrichten lassen, ich habe euch, Israeliten, immer schon geliebt und darum habe ich euch zu mir gezogen aus lauter Güte. Und ich habe es gerade schon gesagt, was für Israel gültig ist, das ist für uns durch Jesus Christus gültig geworden. Zumal ja Gottes Geschichte mit uns kaum anders ist. Ich kann eigentlich nicht begreifen, warum er ausgerechnet mich, warum er ausgerechnet uns gewählt hat. Wenn ich mich betrachte, muss ich sagen, stehe ich mit ziemlich leeren Händen da. Selbst wenn ich mich bemühe, seine Gebote zu halten, wenn ich mich bemühe, ein unspektakuläres Leben zu führen, also wie die Bibel sagt, ein ruhiges Leben zu führen. Und deshalb ist eins ganz entscheidend. Gott liebt uns eben nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Also wenn ihr die ganze Predigt vergesst, diesen Satz behaltet mal. Ja? Denn der bringt im Kern zum Ausdruck, worum es geht. Wir sind von Gottes Liebe abhängig, aber wir sind auch gleichzeitig sehr beschenkt, weil Gott dir und mir seine Liebe erklärt hat und immer wieder erklärt. Und das ist nicht nur nett oder angenehm, sondern darauf sind wir Menschen angewiesen, existenziell. Für die Israeliten, die quälend lange 40 Jahre in der Wüste hin und her irrten, rastlos, heimatlos, den Launen der Natur und der Willkür ihrer Feinde ausgeliefert, war es geradezu notwendig, von Gott zu hören: Ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Dieser Zuspruch hat sie angespornt, durchzuhalten, die Rosskur weiter durchzuhalten, bis zum gelobten Land. Und wir brauchen doch diesen Zuspruch ganz genauso. Wenn ich höre, du wirst geliebt, oder noch direkter, ich liebe dich, dann weiß ich, ich gehöre dazu. Ich bin aufgehoben und das spornt mich an. Das verschafft mir Lebensenergie. Ben wurde in einem winzigen Nest in Tennessee geboren. Unehelich. Tennessee gehört ja zu den sehr konservativen Staaten in den USA, zum sogenannten Bibelgürtel, mit einer sehr gesetzlichen Frömmigkeit. Und jemand, der also unehelich geboren war, der war den anderen suspekt. Und so war es eben auch mit den Dörflern in Bens Umgebung. Die machten einen weiten Bogen und zerrissen sich gleichzeitig die Mäuler über ihn. Der Junge musste schon als kleines Kind eine Menge aushalten. Und die Eltern unter den Dörflern waren sich sehr einig: Mit dem Bastard darf unser Kind auf keinen Fall Kontakt haben. Der könnte ja unsere Kinder verderben. Und das geht gar nicht. Und als Ben dann in die Schule kam, setzte sich dieses Drama fort. Auf dem Schulhof stand er meistens alleine da, kein Ansprechpartner, keine Spielkameraden. Die Vorurteile der Eltern hatten sich auf die Kinder abgefärbt. Das änderte sich, als Ben etwa 12 Jahre alt war. Da kam nämlich ein neuer Pastor ins Dorf. Und das war ein Mann, der begegnete allen Menschen offen und wertschätzend. Und es dauerte gar nicht lange, dass sich das Klima im Dorf ganz langsam zu verändern begann. Und Ben bekam das auch mit. Hat gedacht, da musste mal hingehen in den Gottesdienst. Aber wie in den Gottesdienst, wie in die Kirche kommen, ohne von den anderen gesehen und beäugt zu werden. Er entschied sich zu gehen. Aber als letzter vor Beginn des Gottesdienstes und als erster vor dem Ende des Gottesdienstes. So blieb er auch da allein. Aber die Predigten faszinierten ihn so sehr, dass er keine mehr ausließ. Und immer als letzter rein und als erster wieder raus. bis an einem Sonntag ihn die Predigt so gefesselt hat, dass er vergaß, rechtzeitig aufzustehen. Und jetzt war Ende. Das Amen zum Segen war gesprochen und auf einmal war Ben mittendrin. Oh, und ihm war total mulmig. Das mochte er überhaupt nicht. Und er zog schon so ein bisschen den Kopf ein, was könnte jetzt kommen? Und dann kam auch was. Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Ben schaut hoch und sieht in die freundlichen Augen des Pastors. Und der Pastor ruft für alle vernehmlich: Ben, wessen Kind bist du? Wessen Kind bist du? Ihr könnt euch vorstellen, die anderen waren mucksmäuschenstill. Und dann lächelte er ihn an und sagte: Ja, die Familienzugehörigkeit, die ist doch frappierend. Ben, du gehörst zur Familie Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Und jetzt lebe diese Berufung. Geh aufrecht durchs Leben und diene Gott. Denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum gehört. Zu Gott gehören. Wissen, wohin ich gehöre, was mein Platz ist. Einen Vater im Himmel haben, das ist für uns das Wertvollste. In seinem ersten Brief schreibt Johannes: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Du darfst Gottes Kind sein, jetzt und für immer. Halte daran fest, in den hellen Phasen deines Lebens, genauso aber auch in den dunklen. Und wenn du dich jetzt hier mal im Raum umschaust, lauter geliebte Kinder Gottes, lauter Menschen, die zu Gottes Familie gehören. Das ist doch großartig. Das haben nicht wir gemacht oder inszeniert, weil wir uns hier versammelt haben, sondern weil Gott jede und jeden von uns gewählt hat und gesagt hat: Ich liebe dich, du gehörst zu mir. Und so eine Familienzugehörigkeit, die wirkt sich dann auch auf unser Leben aus. Ich habe vorhin von der Ehe als unverbrüchlicher Lebensgemeinschaft gesprochen. Und im übertragenen Sinne gilt das eben auch für die Beziehung Gottes zu uns. Leider umgekehrt, öfter auch mal nicht. Wir neigen ja sehr dazu, selbstbestimmt zu leben. Selbstbestimmung ist ja ein hohes Gut. Ja? Selbstbestimmung bis ins hohe Alter. Dafür wird viel aufgewendet, wenden wir eine Menge auf an Vorsorge, aber auch zum Beispiel an ambulanten Hilfen, damit man möglichst lange selbstbestimmt noch seinen Alltag zu Hause leben kann. Aber wenn wir ehrlich sind, leben wir lediglich vermeintlich selbstbestimmt. Denn allzu oft lassen wir uns von den allgemeinen gesellschaftlichen, politischen, weltanschaulichen oder sonstigen Trends bestimmen und verlieren dabei unsere Berufung aus den Augen. Wir kreisen um uns selbst, wie Israel damals um das goldene Kalb gekreist ist. Aber Gott hat uns weiter im Blick. Seine Liebe geht uns nach. Und seine Liebe macht uns bei ihm fest. Wobei das Wesen von Gottes Liebe das ist, dass er sich niemals aufdrängt. Ihr Lieben, Liebe und Freiheit, die gehören auch im menschlichen Miteinander immer zusammen. Nur der Liebesbund Gottes mit uns und umgekehrt, so wie auch menschliche Liebesbünde, können nur dann gelingen, wenn sie auf Gegenseitigkeit beruhen. Wenn wir also unsere Berufung leben. Das Johannesevangelium zitiert Jesus mit den Worten: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und damit sagt Jesus uns dasselbe, was Gott damals seinem gewählten Volk Israel gesagt hat oder sagen ließ. Wenn wir Gott lieben, werden wir alles vermeiden, was der Gemeinschaft mit ihm schaden könnte oder gefährlich werden könnte. Ihm treu zu sein ist dann selbstverständlich. Das ist keine krampfige Pflichtübung. Ihr wisst, dass Jesus öfter mit Pharisäern und Schriftgelehrten zu tun hatte, die ihn aufs Glatteis führen wollten. Und einer der Schriftgelehrten kam eines Tages zu ihm und fragte ihn: Jesus, was ist denn eigentlich das größte Gebot? Darauf antwortete Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Anschließend erzählt er ihm dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der den Verletzten am Wegesrand sieht und ihn gut versorgt bzw. später versorgen lässt. Und genau das ist unsere Berufung. Unsere Liebe zu Gott zu beweisen im menschlichen Miteinander, dem Nächsten wohltun. Das beginnt im Kopf, rutscht dann hoffentlich ins Herz und dann kann man für den anderen da sein, sei es in der Familie oder in der Firma oder insgesamt irgendwo in gesellschaftlichem Engagement. Dann bleiben wir zusammen. Dann bleibt der Liebesbund auch stabil von unserer Seite. Und wenn nicht, ja, dann erneuert Gott diesen Liebesbund immer wieder. Und der stärkste Beweis dafür, dass Gott seine Liebe zu uns niemals aufgibt, ist Jesus Christus. Er ist sozusagen die Brücke zwischen Gott und uns, die wir abgebrochen haben. Wir können über diese Brücke gehen, durch den Glauben an ihn. Und kommen so mit Gott wieder zusammen und werden mit ihm wieder zusammenfinden. Und das gilt dann, selbst wenn es in unserem Leben mal eng oder schwierig wird, wenn wir vor Sorgen nicht schlafen können, wenn wir keine Ahnung haben, wie es weitergeht, wenn wir uns gerade im Job oder anderswo total überfordert fühlen oder wenn Krankheit uns beutelt und so weiter. Du und ich, wir werden von Gott gehalten. Dazu gibt es viele Bekenner in der Bibel. Einen will ich hier zu Wort kommen lassen, den Beter des 16. Psalms, der sagt: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Also, Gott liebt dich und mich. Er versichert uns: Ich habe euch gewählt aus lauter Liebe. Ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und ich lade dich ein, seiner Wahl entsprechend zu leben. Amen. Lasst uns beten, ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, unser Gott und Vater, vielen Dank für deine Wahl, dass sie uns getroffen hat. Das ist ein großes Vorrecht und das kann uns froh und sicher stimmen. Herr, wir leben in einer Welt, in der sehr viel Gottlosigkeit anzutreffen ist und sehr viel Verunsicherung. Und wir werden selber oftmals davon angesteckt und versuchen dann, unsere eigenen Sicherheiten zu kreieren, so wie das Volk damals am Sinai und andernorts. Herr, schenke, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, immer wieder bewusst machen, wer du bist, nämlich die Liebe, die uns wohltun will und die uns zum Ziel bringen möchte, in die ewige Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du uns auf dem Weg dorthin begleitest und dass wir an deiner Hand getrost vorwärts gehen dürfen. Danke für deine Wahl. Amen.